Herzlich willkommen und auch herzlich willkommen am Livestream. So, wir wollen heute Morgen uns auf das Wort Gottes konzentrieren, wir wollen uns auf Jesus konzentrieren und es ist so schön, das Wort Gottes ist so praktisch. Und es gibt so viele Bibelstellen, die, wenn ich sie lese, denke, ja, ich verstehe es. Ja? Genau so hätte ich mich auch verhalten, gerade im Leben der Jünger. Gibt es so viele Beispiele, wo ich denke, ich verstehe euch, genau das hätte ich auch gemacht. Genau die Fragen hätte ich Jesus auch gestellt. Und möchte, dass wir eine Stelle lesen. Nachher werden es noch mehr Stellen, aber jetzt erstmal aus Lukas 17, Vers 5, die neue Genfer Übersetzung. Ein ganz einfacher Vers, eine ganz einfache Bitte, die Jünger an Jesus sich erbeten. Und da steht, die Apostel baten den Herrn, gib uns doch mehr Glauben. Gib uns doch mehr Glauben. Das ist so eine Bitte, wo ich sage, ja, genau das kenne ich. Ich kenne diese Situation, ich kenne die Schwierigkeiten, in denen man ist, die Notsituation, in der man ist, wo man dann einfach zu Jesus kommt und sagt, Herr, genau, ich brauche jetzt deine Hilfe, ich brauche jetzt mehr Vertrauen, ich brauche jetzt mehr Glauben, ich brauche jetzt mehr von dir, ich selber kann es nicht, Jesus, mach du das. Und ich denke, jeder von uns sehnt sich nach mehr Vertrauen, oder? Das ist so ein Gebet, da kann jeder mit, oder? Und ich habe mich schon so oft geärgert in den verschiedenen Notsituationen, vielleicht kennt ihr das, gerade wenn es darum geht, irgendwie Glauben zu beweisen, Vertrauen zu beweisen und dann ist man in Schwierigkeiten, in Notsituationen und denkt, Herr, ich habe zu wenig Glauben. Das fehlt mir, das ist genau das, was ich jetzt brauche von dir und Herr, schenk es mir doch bitte. Und dann diese Hilflosigkeit, dass man auch nicht genau weiß, was man machen muss, damit dieser Glaube auch wächst. Ja, Herr, was soll ich tun? Ich weiß es nicht, fühle mich hilflos und ich empfinde, dass mein Glaube nicht ausreicht. Und eigentlich habe ich mir gedacht, wohin hätten die Jünger gehen sollen als zu Jesus? Und eigentlich haben sie doch alles richtig gemacht, oder? Sie sind mit ihrer Hilflosigkeit zu ihm gekommen. Und eigentlich könnte auch Jesus, sein Jünger hier, mal so richtig loben und sagen, ja, das habt ihr gut gemacht. Klasse, dass ihr zu mir gekommen seid. Und eigentlich hättet ihr es ja auch aus eigener Kraft versuchen können, habt das aber nicht gemacht. Ihr wisst, wo die Quelle ist, ihr wisst, wie ihr euch zu verhalten habt, ihr wisst, was Sache ist und ihr wisst auch, dass ihr ohne mich nichts tun könnt. Also dieser Wunsch der Jünger, der spricht mir persönlich total aus dem Herzen. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Aber jetzt sehen wir mal, wie Jesus reagiert. In Vers 6. Der Herr antwortete, selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, so klein, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Also, das ist schon eine sehr interessante Antwort, die Jesus da gibt. Also, im Prinzip hätte ich mir persönlich gewünscht, dass er sagt, ja, das stimmt. Also, Johannes, du brauchst 2 Pfund Glauben. Hier hast du ihn. Petrus, naja, du bist schon etwas weiter. Hier 1 Pfund, das reicht dir auch. Philippus, 3 Pfund Glauben und so weiter. Dass er ganz individuell auf sie eingeht und ihnen tatsächlich sagt, hey, ihr habt ja recht und ihr habt alles richtig gemacht. Ihr habt euch danach gesehnt und ich habe es euch gegeben. Punkt. Und damit wäre das Happy End eigentlich schon vorprogrammiert. Klasse und man geht weiter. Und ihr habt ja sogar geglaubt, dass ich es euch geben kann. Nein, das sagt Jesus hier nicht. Irgendwie scheint das nicht die Lösung zu sein. Und wir Charismatiker, sage ich jetzt mal, wir suchen ja oft nach den einfachen Lösungen. Gell? Man kommt zu Jesus und man hat die leeren Hände, und die leeren Hände haben wir oft genug, so empfinde ich, dass meine Abhängigkeit von Gott, ja. Und das ist auch gut, dass Gott uns immer wieder in Situationen bringt, wo wir uns abhängig fühlen dürfen und fühlen sollen. Und das gehört auch dazu. Und wenn wir ihm unsere leeren Hände bringen, wenn wir aber uns die Antwort anschauen, die Jesus seinen Jüngern gibt, dann empfinde ich so ein Stück weit, dass er sie auflaufen lässt. So nach dem Motto, na gut, ihr habt jetzt Glauben erbeten, ihr wollt mehr Glauben, aber eigentlich habt ihr doch Glauben. Auch wenn er so klein ist wie ein Senfkorn, aber er ist vorhanden. Denn sonst könntet ihr mir doch nicht nachfolgen, oder? Sonst hättet ihr nicht reagiert. Sonst hättet ihr nicht alles stehen und liegen gelassen, hättet gesagt, ja, das ist der Weg und auf diesem Weg will ich gehen. Sie haben ihm geglaubt. Sie haben ihm geglaubt und sie haben auf vieles verzichtet. Sie haben sich rufen lassen. Und sie haben seine Zeichen und Wunder gesehen. Sie haben also gesehen, zu was er fähig ist. Also Jesus sagt doch eigentlich, das ist nicht die Lösung, dass ich euch mehr Glauben gebe, sondern, ich lese jetzt mal eine andere Bibelstelle aus Römer 12, Vers 3. Aber bevor ich die lese, trinke ich einen Schluck. Das ist so mein Vorrecht hier vorne. In Römer 12, Vers 3 steht, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, wieder neue Genfer Übersetzung, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zur nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Also ich persönlich empfinde diese Stelle und auch in dem Zusammenhang mit der Geschichte, die wir vorher so ein bisschen angelesen haben, als eine zutiefst entspannende Botschaft. So, als ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich, wow. Das Wort sagt, mach dich nicht verrückt. Jeder von uns hat ein bestimmtes Maß an Glauben von Gott bekommen, das er selber uns zugeteilt hat. Je nach der Situation und nach dem Leben und nach den Herausforderungen, in denen jeder Einzelne von uns steht. Und die Situationen sind im Leben jedes Einzelnen unterschiedlich. Also entspann dich. Gott weiß, wie viel Glauben du für dein Leben, für deinen Alltag, für deine Situation an deinem Arbeitsplatz, für deine Situation in der Familie, für deine Situation in der Nachbarschaft benötigst. Gott weiß das schon und er hat dir ein bestimmtes Maß an Glauben zugeteilt. Also entspann dich. Außerdem vergleich dich nicht mit dem Glauben der anderen. Ich habe zu Hause ein Buch liegen von einem ganz, ganz tollen Christen, der lange im Gefängnis war. Und ich lese dieses Buch, ich habe es mal gelesen, aber ich traue mich da gar nicht richtig ran. Weil immer, wenn ich dieses Buch nehmen will, denke ich, das überfordert mich. Das kann ich nicht, das bin ich nicht, das ist eine andere Welt, das ist eine ganz andere Situation. Ich bin dieser Geschichte, in der er da drin war, nicht gewachsen. Und er ist siegreich durchgekommen, was ein komplettes Wunder darstellt. Aber diese Vergleiche, den Vergleich, den ich angestellt habe, und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, dass wir denken, oh Mann, ja, der hat's und ich hab's nicht, und diese Vergleiche sind nicht angebracht. Das sollen wir nicht tun, weil Gott vergleicht uns auch nicht. Du hast genug Glaube für den Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Das ist das, was wir sehen sollen. Und zwar den Glauben, der anders ist als der Glaube deines Nächsten und der Glaube deines Mitchristen, der vielleicht jetzt hier auch sitzt oder auch zuhört. Und wenn du mal tatsächlich in eine solche Situation, wenn Gott dich da wirklich unfassbar herausfordern sollte und du bist wirklich in einer totalen Verfolgungssituation, dann wird Gott dir den Glauben geben und die Haltung geben, dass du das schaffen kannst und dass du da bestehen kannst. Dann sollst du wissen, dass du das dann, dass du mit ihm durchgehen kannst. Da brauchst du dir jetzt auch gar keine Sorgen zu machen, keine Gedanken, wie wird das sein und was weiß ich. Das ist überhaupt nicht von Gott vorgesehen, dass du das tust. Sondern du sollst in dem stehen, ganz nüchtern, in der nüchternen Selbsteinschätzung, sollst du in der Situation stehen, in der du jetzt bist. Und du sollst das akzeptieren, dass du da bist und Gott hat dir genug Glauben gegeben, damit du seinen Willen tun kannst. Und das Maß des Glaubens wird auch in dieser Stelle übrigens in Bezug gesetzt mit dem Maß des Dienens. Also wenn Gott dir einen Dienst, einen Auftrag schenkt, dann verbindet er das mit der Portion Glauben, den du benötigst, sodass du bestehen kannst. Da kannst du ganz vertrauensvoll sein. Übrigens, Glaube ist kein frommer Leistungssport. Ja? Glaube ist kein frommer Leistungssport. Nach dem Motto, wer davon am meisten hat, der ist der frömmste von uns und der geistlichste von uns. Und vielleicht sogar noch der geliebteste von uns. Ja? So Spinnereien haben wir auch noch im Kopf. Ja? Ist ja Unsinn. Gott sieht jeden ganz individuell an, ganz persönlich an, in seiner Situation. Also, Punkt 1, entspann dich. Gott weiß, welches Maß an Glauben du jetzt oder später benötigst. Gott weiß das, vertraue ihm. Da sind wir wieder beim Thema Vertrauen und Glauben. Er vergleicht dich nicht mit anderen. Ja? Er macht das nicht, überhaupt nicht. Und ich möchte einen weiteren Punkt herausstellen, den Jesus hier betont. Dazu schauen wir uns den Kontext an, in den Versen, die vorher kommen. Lukas 17, 1 bis 4. Jesus sagte zu seinen Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen, durch die Menschen zu Fall kommen. Doch wehe dem, der daran schuld ist. Es wäre besser für ihn, man würde ihm einen Mühlstein um den Hals legen und ihn damit ins Meer werfen, als dass von solchen Geringgeachteten wie diesen hier auch nur einer durch ihn zu Fall kommt. Seht euch also vor, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht und wenn er sein Unrecht einsieht, vergib ihm. Selbst wenn er 7-mal am Tag gegen dich sündigt und 7-mal wieder zu dir kommt und sagt, ich will es nicht mehr tun, sollst du ihm vergeben. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dieser Bibelstelle. Also ich habe diese Stelle immer so als Warnung Jesu gesehen, ja, und verstanden. So habe ich das aufgefasst. Wenn ich es gelesen habe, denke ich, okay, ich muss vergeben, ich darf keinen verführen, ich muss gucken, dass ich irgendwie da gerade bin. Und ich denke, da ist auch eine Warnung drin, gar keine Frage. Aber einen Aspekt habe ich überlesen dabei, der ist mir nochmal ganz groß geworden. Eine Frage, wer hat Kinder von euch? Mal kurz die Hände. Okay, nicht alle. Wer hat Eltern? Wunderbar, ich hoffe, es sind wirklich alle, ja? Alle haben Eltern, das ist schon mal gut. Seitdem ich Kinder habe, kann ich mich an verschiedene Situationen erinnern, in denen ich eine Haltung an den Tag gelegt habe, die mir vorher in dieser Intensität und in dieser Form ganz neu war. Nämlich die Löwenhaltung. Seitdem ich Kinder habe, kam ich persönlich und auch meine Kinder vor allen Dingen in Situationen, in denen sie nicht alleine für sich kämpfen konnten. Sie waren dazu nicht in der Lage. Vielleicht war Mobbing im Spiel, Ungerechtigkeit in irgendeiner Form, mit denen sie konfrontiert waren. Und im Kindergarten, in der Schule, in der Nachbarschaft. Es gab immer wieder Situationen, die schwierig waren, für sie auch. Und wo ich das Gefühl hatte, es geschieht ihnen Unrecht. Hey, das ist nicht fair, das ist nicht gerecht, das ist nicht okay. Und dann kam so ein heiliger Zorn in mir hoch, ja. So ein Papa-Zorn, sag ich mal dazu, ja. Es gibt übrigens auch den Mama-Zorn, das ist mir durchaus bewusst. Aber ich bin nur mal ein Papa, ja, es ist so. Eigentlich gesunde Vatergefühle und ich kämpfte wie ein Löwe, bis die Sache geklärt war. Also die Geringen, von denen Jesus hier spricht, das seid ihr, das bin ich. Das ist ganz klar ersichtlich, denn danach kommt ja die Aufforderung zu vergeben. Also Jesus spricht hier über uns Geringen, die wir abhängig sind, die wir Hilfe brauchen, die wir unsere Hilflosigkeit erkannt haben. Ich sage meinen Leuten immer auch im, auf der Arbeit oder auch, wenn ich Menschen sehe, die in Hilflosigkeit sind. Hey, okay, du fühlst dich gering, ja, aber das ist okay. Das ist okay, dass du dich gering fühlst, dass du dich hilflos fühlst, aber nimm Hilfe an, ja. Also die Geringen, wir sind hier Leute, die verstanden haben, dass sie Hilfe benötigen, ja. Und das ist gut so, dass sie göttliche Hilfe benötigen, ja. Das macht uns nicht, das tut nicht unsere Würde ankratzen, ja. Aber es ist einfach so und das ist gut so, dass wir das erkannt haben. Armselig sind die Leute, die meinen, sie brauchen keine Hilfe. Denen geht es wirklich schlecht. Denen geht es wirklich, wirklich schlecht. Und das ist auch das Problem. Man kann nur Menschen helfen, die wissen, ich brauche Hilfe. Ja? Und ich nehme diese Hilfe auch an. Also nochmal, die Geringen, von denen Jesus hier spricht, das sind wir, das bist du, das bin ich. Und habt keine Sorge, wenn euch Unrecht geschieht, wenn mir Unrecht geschieht, in kleinen oder großen Dingen, ist Gott der Vater sehr daran interessiert, euch und mir Recht zu verschaffen. Und wenn nicht in den nächsten Wochen, dann später. Also ich habe nicht eher geruht, bis ich meinen Kindern Recht verschafft habe. Ich habe entweder im Gebet oder indem ich zur Lehrerin gegangen bin oder zur Erzieherin oder was weiß ich, was ich da auf die Beine gestellt habe. Meinen Kindern ist Unrecht widerfahren, das geht nicht. Kennt ihr das? Kann ich mal irgendwie eine Hand sehen, wer das kennt? Okay, danke. Auch ein Mann dabei, gut. Das ist, tröstet mich auch, gut. Gott vergisst so etwas nicht. Gott vergisst so etwas nicht. Und ich sage mal ganz ehrlich, es gibt auch ein jüngstes Gericht. Unsere Aufgabe, und da kommen wir zu dem zweiten Teil dieser Stelle, die ich eben gelesen habe, ist es zu vergeben und zu segnen. Und damit tun wir Folgendes. Wir drücken unser Vertrauen aus, unseren Glauben aus. Und wir schieben Gott die Verantwortung zu. Wir sagen, ich vertraue dir, Gott, in dieser Angelegenheit. Ich bin hier benachteiligt worden, ich bin diskriminiert worden, ich bin gemobbt worden, aber du, Gott, dreieiniger Gott, himmlischer Vater, du wirst uns Recht, du wirst mir Recht verschaffen und auch meinen Kindern. Gott sei Dank habe ich ja eine Lernschule. Also mir fällt das schon nicht so ganz leicht, Gott zu vertrauen, ihm das so zuzuschieben, sage ich mal. Aber ich habe eine Lernschule. Abgesehen von der Familie gibt es ja noch das Autofahren. Da ist es, also da muss ich laufend vergeben, weil die Leute fahren sowas von chaotisch. Und der eine überholt ganz scharf, der andere drängelt von hinten und was weiß ich, permanent bin ich in der Situation, dass ich vergeben kann. Ja? Und Gott hat uns, entweder ich ärgere mich jeden Tag oder ich vergebe und segne. Ich mache das laufen, ich vergebe ihm, ich segne ihn, so geht das bei mir immer wieder. Und ich erwarte damit, jetzt nicht in Bezug auf das Autofahren, aber auch in Bezug auf die Familie oder was weiß ich wo, dass Gott für mich streitet und mir hilft. Jeder von uns hat so eine Lernschule an der Arbeitsstelle. Da habe ich es ganz oft erlebt, dass Gott mir Recht verschafft hat. In der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Gott ist dein Vater und er kennt dich so gut wie niemand sonst. Er kennt dich durch und durch. Jede Zelle deines Körpers kennt er. Jeden Bereich deines geistlichen und seelischen Lebens kennt er. Das heißt ja auch, er hat unsere Haare alle gezählt. Er weiß, was du brauchst. Er lässt dich nicht hängen. In keinster Weise. Er liebt dich so sehr, dass er in dir wohnt und mit dir da gemeinsam durchgeht. Also der Zusammenhang zwischen Vergeben und Glauben liegt darin, dass wenn ich vergebe, bringe ich damit zum Ausdruck, dass Gott mein Vater ist und er ist gerecht und er kämpft für mich und er verschafft mir Recht. Also Punkt 2. Noch ganz kurz, wenn ich nicht vergebe, dann glaube ich auch nicht, dass Gott wirklich gerecht ist. Versteht ihr? Wenn ich nicht vergebe, dann glaube ich nicht, dass Gott gerecht ist und mir Recht verschafft. Also Punkt 2, überlass es Gott, dir Recht zu verschaffen und lerne permanent zu vergeben und zu segnen. Dann passiert, was Paulus in Römer 12, 17 bis 21 schreibt. Da steht nämlich, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Hallo? Gott der Liebe, Rache, Zorn Gottes, überlasst es ihm? Da kommt hier nochmal ein ganz anderer Aspekt des Wesens Gottes zum Vorschein. Das Unrecht zu, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Er wird Vergeltung üben. So. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Das ist eine tolle Verheißung. Da steht es drin. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Das war der zweite Punkt. Überlass es Gott, dir Recht zu verschaffen und lerne permanent zu vergeben. Der Kontext, in dem diese Bitte nach mehr Glauben geschrieben ist, offenbart einen weiteren Lernbereich in Bezug auf Glauben. Ihr müsst euch Folgendes überlegen. Die Bibel sah früher anders aus als heute. Heute gibt es Überschriften, es gibt Versangaben, es gibt Absätze. Das gab es früher nicht. Wir haben mal auf dem theologischen Seminar das Johannesevangelium durchgelesen. Und unser Lehrer, der hat uns ein großes Blatt Papier gegeben. In einem Block war das Johannesevangelium. In einem Block. Das heißt, du wusstest nicht, wo steht Verführung der Geringen oder wir sollen vergeben. Du hast es von vorne bis hinten gelesen. Und was ich damit sagen will, ist, es kommt immer auch auf den Kontext an. Wir müssen uns anschauen, in welchem Kontext eine Stelle geschrieben ist. Und Jesus ist der Orientale schlechthin. Er ist einfach ein sehr guter Geschichtenerzähler, der seine Zuhörer einfängt und fasziniert. Er holt die Menschen in ihrer Lebenswelt ab und fordert sie heraus, durch seine Geschichten, durch dieses Praxisrelevante, was er da so bringt, Stellung zu beziehen. Also muss die folgende Geschichte etwas mit der Frage der Jünger nach mehr Glauben zu tun haben. Das war für mich ganz klar, weil da ist er dann nicht irgendwo, sondern er erzählt dann eine Geschichte. Und zwar ab Vers 7, ich lese mal weiter. Angenommen, einer von euch hat einen Knecht, der ihm den Acker bestellt oder das Vieh hütet. Wenn dieser Knecht vom Feld heimkommt, wird dann sein Herr etwa als erstes zu ihm sagen, komm und setz dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, mach mir das Abendessen, binde dir einen Schurz um und bediene mich. Wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, kannst auch du essen und trinken. Und bedankt er sich nicht hinterher bei dem Knecht dafür, dass dieser getan hat, was ihm aufgetragen war? Wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind Diener, weiter nichts, wir haben nur unsere Pflicht getan. So, Jesus gibt seinen Jüngern hier eine Lehreinheit nochmal in Sachen Glauben. Und irgendwie scheint das so, dass Jesus in dieser Geschichte von ihnen Respekt einfordert. Und er vergleicht seinen Jünger mit Sklaven und sich selbst als Herrn. Das könnte man ja auch missverstehen, ja, weil wenn ich an Sklaverei denke, ich engagiere mich ja bei International Justice Mission und da habe ich ein ganz, ganz negatives Bild von Sklavenbesitzern und versklavten Menschen vor mir. Aber hier geht es um eine freiwillige Abhängigkeit und Hingabe an Gott. Das ist nicht dasselbe. Wir sind keine Sklaven im weltlichen negativen Sinn, dass wir keinen freien Willen mehr haben und dass wir uns einfach nur versklaven lassen, sondern Gott ist gut. Und wir sind, wir dürfen aus Liebe zu unserem Herrn für ihn leben. Weil wir wissen, wie toll Gott ist und dass er nur das Beste für uns will. So, und im Prinzip dieser Vergleich mit Sklaven und Sklavenherren, sage ich mal, bedeutet irgendwie auch, Jesus, ich will dir ganz gehören. So war es ja auch im Alten Testament, dass es zwei Arten von Sklaven gab. Diejenigen, die vom Feind unterdrückt wurden, misshandelt wurden und diejenigen, die sich aus Liebe zu ihrem Herrn dafür entschieden haben, für immer bei ihm zu bleiben und ihm zu dienen. Das war eine freiwillige Geschichte. Jesus ist der Herr und wir unterwerfen uns ihm aus freien Stücken, indem wir was tun? Ihm dienen und erwarten, dass er uns ehrt. Zu wenig Glauben hat sehr oft mit einem zu kleinen oder falschen Gottesbild zu tun. Je größer unser Gottesbild ist, desto mehr wächst unser Glaube. Und wie bringen wir unseren Glauben zum Wachsen? In diesem Gleichnis macht es uns Jesus sehr leicht. Der Schlüssel ist, Gott die Ehre zu geben, die ihm gebührt, indem wir unser ganzes Leben für ihn leben. Wenn wir Gott nicht ehren, können wir auch nicht glauben oder im Glauben wachsen. Also das ist der eine Aspekt, dass wir im Glauben nicht wachsen können, wenn wir Gott nicht ehren. Und außerdem in Johannes 5,44, jetzt kommt der andere Aspekt, sagt Jesus Folgendes: Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Also Jesus hat diese Botschaft mit der Ehre öfter gebracht. Und das war wichtig, sonst hätte er das nicht immer wiederholt. Glaube lässt sich nicht auf der sachlichen Ebene in Pfund aufwiegen, sondern es geht immer um Beziehung. Und Jesus sagt, solange ihr euch um euch selber dreht und damit beschäftigt seid, wie ihr euch vor Menschen in das rechte Licht setzen könnt, solange es euch nicht um Gott geht und um seine Wünsche, sondern ihr euer Handeln danach ausrichtet, was die Menschen von euch denken, verhindert das euren Glauben. Verstopft das regelrecht die Glaubensleitung. Da kann kein Vertrauen zwischen Gott und uns entstehen. Entscheidend ist immer, was Gott über uns denkt. Er will uns auch erhöhen und ehren. Das ist eben auch dieser andere Aspekt. Aber er will es tun. Er tut das so, wie er will und wann er will. So, dass wir geehrt werden wollen, finde ich es, ja, Anerkennung, gesehen werden, ja, das ist etwas, was jeder von uns möchte. Und Gott will es uns auch geben, aber er will es uns geben. Wir dürfen es uns nicht selber nehmen, sondern er ist derjenige, der uns ehren will. Also der dritte Punkt, suche nicht nach der Anerkennung von Menschen, sondern gib Gott die Ehre in allem, was du tust. Diese Ehre gebührt ihm und der dreieinige Gott wird dich ehren. Dann wird dein Glaube wachsen, wenn du Gott die Ehre gibst. Beschäftige dich mit der Größe und dem Charakter Gottes, dann wird der Glaube immer stärker werden in dir. Jetzt die drei Punkte nochmal. Punkt 1 hat alles mit Glauben zu tun. Gell? Die Titel der Predigt, Glauben leicht gemacht. Punkt 1, entspann dich. Gott weiß, welches Maß an Glauben du jetzt benötigst. Und er weiß auch, in welchen Situationen du in der Zukunft sein wirst. Jesus teilt den Glauben aus. Er vergleicht dich nicht mit anderen. Glaube ist kein frommer Leistungssport. Punkt 2, überlass es Gott, dir Recht zu verschaffen und lerne permanent zu vergeben und zu segnen. Damit drückst du Glauben aus und Gott wird dir Recht verschaffen und für dich streiten. Vergeben, segnen, Herr, streite du für mich. Nur Gott darf sich rächen, wir nicht. Das muss klar sein. Dritter Punkt, suche nicht nach der Anerkennung und Ehre von Menschen, sondern gib Gott die Ehre in allem, was du tust. Diese Ehre gebührt ihm und der dreieinige Gott wird dich ehren. Dann wird dein Glaube wachsen. Amen.